¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
In Rostock also doch alles so eingetroffen, wie es sich beide Seiten vorher ausgemalt hatten. Die einen wollten unbedingt Bilder um die Welt gehen lassen, in denen gezeigt wird, seht her, in Rostock versammeln sich die einzig wahren Aufrichtigen aller Länder, um denen da oben mal so richtig einzuheizen. Anders geht's ja nicht mehr. Die anderen sehen derweil ihr Kalkül aufgehen, weil sie nun ihre völlig überzogenen, restriktiven und, wie es so schön heißt, vorbeugenden Maßnahmen im Vorfeld des G8-Gipfels rechtfertigen können. Und mit Sicherheit in den nächsten Tagen noch drastisch intensivieren werden.
Auch unsere Companieras von Radio Matraca sind derzeit vor Ort und haben für dieses Onda-Info Eindrücke von den verschiedenen Veranstaltungen gesammelt. Mit den negativen Auswirkungen der Globalisierung in Lateinamerika beschäftigen wir uns immer wieder. Doch gleichzeitig lassen sich selbstverständlich auch andere Eindrücke sammeln. So schreitet in Venezuela die Umstellung vieler, auch staatlicher Computerbetriebssysteme von Windows auf das gratis im Internet erhältliche System Linux immer schneller voran. Und in Mexiko machen die einfachen Händler auf den Wochenmärkten mit ihren selbstgebrannten CDs und anderen kopierten Produkten mittlerweile sogar den Chinesen ernsthafte Konkurrenz. Und das soll schon was heißen. Zu diesen beiden Themen gibt es Beiträge.
Und zum Schluss und gleichzeitig auch zum letzten Mal präsentieren wir einen Beitrag unserer Studentinnen, die sich mit dem Eigenleben eines brasilianischen Performance-Künstlers aus Berlin beschäftigt haben. Seit Samstag, den 2. Juni, steht die kleine Hansestadt Rostock im Zentrum des Weltinteresses. Aktivisten aus allen Winkeln der Erde treffen sich, um ihr Unbehagen und ihre Ablehnung des G8-Gipfels zu zeigen, sich vor allem aber auch zu treffen, zu diskutieren und zu vernetzen. Die Schlagzeilen der vergangenen Tage beherrschten allerdings steinewerfende Autonome, brennende Autos und brutal einprügelnde Polizisten. Matraconda berichtet live aus Rostock und bringt einige Eindrücke für das Onda Info.
So, die Polizei ist hier mitten im Zug, mitten da vorne, wenn ihr euch umdreht, stürmen immer wieder Polizeieinheiten in der Demonstration rum. Bleibt hier, bleibt zusammen, bleibt geschlossen. Wir werden deutlich machen, dass wir da vorne die Situation entspannen wollen. Ein Lautsprecherwagen von der Demonstrationsleitung ist da und versucht die Situation zu beruhigen. Aber dass die Polizei hier meint, mit Einsatzzügen mitten quer durch die Demonstranten durchzugehen, das ist eine Unverfrorenheit. Da fordern wir, dass die Polizei sich sofort zurückzieht. Das provoziert unnötig.
Am Morgen des 2. Juni herrschte in Rostock eine gespenstische Stille. Die Straßen und Plätze der alten Hansestadt waren leergefegt und im tristen Himmel kreisten Hubschrauber. Zu den Hubschraubern gesellten sich in den Straßen unzählige Polizeieinheiten. Erst gegen Mittag füllten sich die Straßen langsam mit Farbtupfern, die in Form von Demonstranten aus allen Ecken der Stadt nach und nach auftauchten. Gegen 14 Uhr zogen riesige Demonstrationszüge durch die Stadt, bunt und vielfältig, mit viel Kraft und Fantasie. Von Anfang an aber auch begleitet durch ein martialisches Polizeiaufgebot. Als der Demonstrationszug schließlich am Kundgebungsort eintraf, kam es plötzlich zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und vermummten Autonomen, die bis in den Abend hineingingen, als ein Benefizkonzert bereits in vollem Gange war. Immer wieder wurden die Auseinandersetzungen von Polizeieinheiten angeheizt. Die traurige Bilanz: über 1000 Verletzte auf beiden Seiten und über 300 festgenommene Demonstranten.
Ja.
Seit Wochen befindet sich die Region um Rostock in einem Ausnahmezustand. An allen Ecken befinden sich Polizeieinheiten aller Art. 16.000 Polizisten mit Räumpanzern, Wasserwerfern und Helikoptern belagern die Stadt. Seit Samstag befinden sich auch tausende Gegner des G8 in der Stadt. Ökoaktivisten, Greenpeace, ATTAC, antirassistische Aktivisten und viele, viele andere. Und an allen Ecken und Enden gibt es Demonstrationen, Diskussionen und Debatten. Eine Kultur des Protests und Widerstands, die man schon lange nicht mehr gesehen hat in Deutschland. Am Sonntag demonstrierten Aktivisten für Ernährungssouveränität und gegen Genfood.
Buenos días a todos y a todas. Creo que es una oportunidad
muy... Guten Tag. Ich glaube, heute ist eine gute Gelegenheit, um sich zu treffen. Ich möchte euch Grüße schicken von den Campesino-Organisationen aus Nicaragua. Wir sind hier als Mitglieder des internationalen Kleinbauernverbandes Via Campesina gekommen. Unser Treffen hier ist eine gute Gelegenheit für uns Frauen und Männer vom Land, einen Ort für Diskussion und Aktionen zu schaffen, um unsere Einheit in der Vielfalt zu stärken. Wir arbeiten an einem Projekt, das politische und ökonomische Gleichheit fordert für die ländliche Entwicklung. Ein wichtiges Ziel ist der Kampf gegen genetisch verändertes Saatgut, das unsere traditionelle biologische Vielfalt zerstört.
Am Montag widmeten sich die G8-Gegner der Bewegungsfreiheit und den Rechten von Migranten. Vor der Rostocker Flüchtlingsunterkunft versammelten sich viele tausend Teilnehmer. Schon zu Beginn wurden sie von Polizeieinheiten mit 5 Wasserwerfern umringt. Stundenlang konnte die Demo nicht losziehen. Der Marsch ins Zentrum wurde von den Polizeieinheiten verwehrt.
Gerade die Nachricht bekommen, dass diese Demonstration faktisch in dem Inhalt verboten werden soll. Und zwar soll sie nicht mehr durch die Innenstadt laufen können, sondern jetzt eine neue Strecke gehen, die vollkommen außerhalb der Innenstadt ist. So, das kann für uns nur bedeuten, es gibt keinerlei polizeiliche Begründung dafür. Es heißt auf einmal, die Ordnungsbehörde, die Versammlungsbehörde hätte dies angeordnet. Einziger Sinn kann nur sein, hier den Protest nicht in die Innenstadt tragen zu dürfen. Was natürlich gerade anlässlich dieser Demonstration eine Katastrophe ist.
Wo wart ihr 92? Wo wart ihr 92?
Schließlich gaben die Veranstalter entnervt die Auflösung der Demonstration bekannt. Flüchtlingsorganisationen wie The Voice kritisierten das Vorgehen heftig.
Ich möchte sagen, dass wir sehr enttäuscht sind darüber, wie die Polizei sich heute verhalten hat. Wir protestierten an der Flüchtlingsunterkunft in Rostock und wollten in die Innenstadt gehen, um unseren Protest an die Öffentlichkeit zu tragen. Das hat die Polizei verhindert. Damit zeigt sich abermals die Isolation, der die Flüchtlinge in Deutschland unterworfen sind.
Was die Polizei nicht verhindern konnte, waren die vielen Debatten in den Workshops und Veranstaltungen. Gerade sie boten die Gelegenheit, internationale Kontakte zu knüpfen für eine Globalisierung von unten. Für Valerie Alsager, Gewerkschaftsaktivistin, die seit Jahren versucht, Migranten gewerkschaftlich zu organisieren, ein wichtiger Punkt.
Ich sehe diese Gipfel als eine Möglichkeit, um Netzwerke zu schmieden. Ich glaube, das hier ist ein symbolischer Ort. Hier ist kein Kapitalismus, das ist hier eine Theatervorstellung. Wir können die Situation nicht durch eine Theatervorstellung ändern. Der Kapitalismus, der Neoliberalismus, das Outsourcing, der Offshore-Kapitalismus, all diese Bedingungen, die zur Prekarisierung führen, werden nicht auf einem Treffen der G8-Länder in Deutschland gemacht. Das geschieht alltäglich. Und wir müssen selbstkritisch sein. Seit 10 Jahren haben wir jetzt eine globalisierungskritische Bewegung. Und wir haben es nicht geschafft, viel zu bewegen. Obwohl ich diese Bewegung hier unterstütze, müssen wir, wenn wir nach Hause gehen, Kämpfe ausfechten, die dem Kapital wirklich wehtun.
We'll be right back.
Mitten in Caracas, nur wenige Schritte vom Präsidentenpalast entfernt, stehen wir vor einer überlebensgroßen Plastikpuppe. Hugo Chavez im Walt Disney Look. Etwas kitschig sieht sie aus, diese venezolanische Revolution. Doch ein paar Schritte weiter im Bildungsministerium geht's ernsthafter zu und eher evolutionär. Migration nennen Fachleute größere Softwareumstellungen und hier im Bildungsministerium wird derzeit migriert von Windows hin zu Linux. Open Source ist die offizielle Parole, die Migraciona Software Libre beschlossene Sache. Solche freie Software, wie man in Venezuela sagt, entsteht in weltweiter Zusammenarbeit. Ganz wichtig, die Karten der Programmierer liegen hierbei offen auf dem Tisch. Ganz anders als bei traditioneller Kaufsoftware, wo die Nutzer auf die Zuverlässigkeit der Hersteller nur vertrauen können. Laut Regierungsdekret 3390 sollen in Schlüsselbereichen die bisherigen Lösungen, etwa von Microsoft, ersetzt werden, die Textverarbeitung Word beispielsweise durch OpenOffice, der Internet Explorer durch Firefox. Das dürfte den Gründer der Free Software Foundation, Richard Stallman, freuen. Der hat im Sommer 2005 beim Besuch des ersten venezolanischen Open-Source-Kongresses noch gefordert, dass insbesondere an die Schulen zu denken sei. Die junge Generation müsse den Geist, aber auch die praktische Arbeit mit freier Software kennenlernen. Derzeit also die Umstellung an den ersten Arbeitsplätzen der Ministerien, die ersten Schulen werden demnächst folgen und die Infocentros. 1000 solcher Zentren gibt es mittlerweile, moderne Räume mit Klimaanlage und 1-2 Dutzend Internetcomputern. Wir finden sie in kleinen Fischerdörfern, die nur per Boot erreichbar sind, oder auch in Katia, einem Stadtteil von Caracas, wo die ärmere Bevölkerung lebt. Analphabetismus gibt es in Venezuela nicht mehr, sagt die UNESCO. Dank Misiones genannter Kampagnen haben die einfachen Leute in den letzten Jahren schreiben und lesen gelernt. Die digitale Alphabetisierung soll nun folgen. In den Infocentros kann man angeleitete Kurse belegen. Anibal Reynoso erklärt alltägliche Anwendungen am Computer und warum er gerne mit Linux arbeitet.
Más seguro en muchas partes.
Es ist sicherer auf vielen Gebieten. Zum Beispiel was Viren oder Angriffe von Hackern angeht, hat es viele Vorteile. Und es hat einen offenen Quellcode. Und damit hilft es so ganz nebenbei den Leuten, die das System und die Informatik studieren, diejenigen also, die programmieren können. Wenn mir bei Linux etwas nicht gefällt, kann ich es einfach ändern.
Darüber hinaus geht es der Regierung darum, von Weltmarktimporten, insbesondere von solchen aus den USA, unabhängiger zu werden. Während der gegen die Regierung gerichteten Sabotageaktionen Ende 2002 musste man zusehen, wie die Ölindustrie lahmgelegt wurde. Saboteure aus den Kreisen der alten wirtschaftlichen Eliten hatten den Zugang zur Steuersoftware für die Bohrlöcher regelrecht verbarrikadiert. In einer Art konservativen Generalstreik sollte Chavez aus dem Amt gehebelt werden. Vor diesem Hintergrund sind nun auch der staatliche Erdölkonzern sowie weitere strategisch wichtige Bereiche in Industrie und Verwaltung auf den computertechnisch transparenten Open-Source-Weg gebracht worden. Auch kleinen und mittelständischen Unternehmen werden konkrete Angebote gemacht, auch der Landwirtschaft etwa in den Andenregionen. José Aguilar ist Leiter des im November letzten Jahres eröffneten Softwareentwicklungszentrums Senditel in Mérida. Er betont, wie wichtig es neben der Softwareentwicklung selbst ist, gerade auch in ländlichen Gebieten präsent zu sein.
Für die sozialen Organisationen ist das Thema freie Software von strategischer Bedeutung. Zum Beispiel haben wir schon lange vor der Mission Ciencia, die vergangenes Jahr begann, ein Projekt zur technologischen Alphabetisierung in freier Software gestartet. Hier in Mérida haben wir in den letzten 3 Jahren alle ländlichen Regionen in freier Software geschult. Und es gibt noch ein weiteres Programm für die 23 Gemeindebezirke hier in Mérida. Das sind alles ländliche, landwirtschaftlich geprägte Regionen. Und alle diese 23 Bezirke haben dieses Programm durchlaufen. Freie Software ist ein wichtiges Werkzeug. Aber jenseits dieser Schulungen geht es auch um die Softwareentwicklung. Wir haben für sie spezielle Applikationen entwickelt.
Die Fäden dieser venezolanischen IT-Strategie laufen in Caracas zusammen, bei Eduardo Saman vom venezolanischen Handelsministerium. Vielleicht regt der Panoramablick aus seinem Bürofenster im obersten Stockwerk eines Bürohauses zu visionären Gedanken an. Er sieht Patente und Copyrights als, wie er sagt, moderne Herrschaftsinstrumente. Ihm gefallen die Ideen der Free Software Foundation, die Ideen von offenem Quellcode und freien Computerprogrammen. Nur müsse wirklich freie Software noch ein weiteres Kriterium erfüllen.
Entonces, después de haber pasado por una experiencia tan traumática como esa, no se tenían los programas, los...
Das war eine völlig traumatische Erfahrung. Wir hatten die Quelldateien der Programme nicht, wir hatten nichts. Wir standen von einem Tag auf den anderen mit nichts da. Nach diesem Moment wurde die Entscheidung getroffen, zu einem System zu wechseln, das offen, modifizierbar und sicherer sein sollte. Und so fiel die Entscheidung, zu freier Software zu wechseln.
Man darf wohl weiterhin gespannt auf Venezuela blicken und zum Beispiel beobachten, wie die Produktionsbedingungen für Open-Source-Software dort demnächst aussehen.
An der Info gibt es eine neue Rubrik und die heißt Solidarisch-Informative Werbung. Die Juni-Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten ist draußen. Unsere Companieras vom Mehringhof legen in ihrer aktuellen Ausgabe einen Schwerpunkt auf das Thema Klimawandel und Biokraftstoffe. Wird da etwa unter dem Deckmantel des Klimaschutzes ein neues, globales, vom Norden dominiertes Business aufgezogen? Und welche Auswirkungen haben die Menschen im Süden zu befürchten? Außerdem blickt die LN nach Mexiko und diskutiert die Auswirkungen des neuen liberalen Abtreibungsrechts in Mexiko-Stadt. Wie immer gibt's am Ende des Heftes Buch-, Musik- und Filmempfehlungen sowie Hörfunk- und Fernsehtipps. Das Einzelheft kostet 4,50 Euro. Wer regelmäßig kritisch-solidarische Berichterstattung aus Lateinamerika lesen und die Arbeit der LN nachhaltig unterstützen will, denen empfehlen wir ein Abo. Mehr dazu unter www.lateinamerikanachrichten.de. Am späten Vormittag herrscht reges Treiben in den Straßen des Händlerviertels Tepito im Herzen von Mexiko-Stadt. Soweit das Auge reicht, türmen sich Stereoanlagen, Turnschuhe, Spielkonsolen, Handys sowie unzählige Musik-CDs, Film-DVDs und Computerprogramme auf den Fußwegen. Zumeist Raubkopien, gefälschte Markenartikel, auch Hehlerware. In den Augen von Multimedia-Unternehmern und Textilherstellern ist das ein skandalöses Übel. Nach Meinung des Händlers Pablo Pérez dagegen ein bescheidener Broterwerb.
Die Musikindustrie fühlt sich vielleicht durch uns geschädigt. Aber ein Großteil der Bevölkerung kann sich deren Produkte doch gar nicht leisten. Entweder du kaufst was zu essen oder Musik. Man sollte aufhören, uns Piraten zu verurteilen. Im Grunde machen wir doch eher Werbung. Denn wer in Mexiko Original-CDs kauft, kommt sowieso nicht zu uns.
Pérez ist schon seit mehreren Jahren im Geschäft. Er hat sich auf musikalische Raritäten und populäre Musik spezialisiert. An jeder verkauften CD verdient er nur ein paar Cent. Die Konkurrenz ist groß, ebenso wie die anhaltende Flaute auf dem Arbeitsmarkt. Piraterie in Mexiko, das sei vor allem eine gesellschaftliche Antwort auf die Wirtschaftskrisen der 80er Jahre und den Beitritt zum nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA, meint der Sozialwissenschaftler Carlos Alba vom mexikanischen Wissenschaftskolleg Colmex.
La liberalización, la apertura del mercado, las privatizaciones.
Liberalisierung, die Öffnung der Märkte, Privatisierungen und ökonomische Deregulierung. Das alles hat starke Veränderungen verursacht. Viele wurden vom Arbeitsmarkt verdrängt, andere fanden erst gar keine Anstellung. Die wirtschaftliche Öffnung war ein harter Schlag für die unteren Schichten der Bevölkerung, aber zugleich eine Chance. Die Globalisierung schuf Tätigkeitsbereiche wie die Piraterie für jene, die sonst nirgendwo Arbeit finden.
La globalización abrió una oportunidad a sectores populares que de otro modo no tendrían manera de trabajar.
Tepito ist eine der wichtigsten Bastionen des informellen Arbeitsmarktes. Schon immer wurden hier Waren aus aller Welt gehandelt, recycelt und weiterverarbeitet. Und schon immer wurde ein Teil der Produkte dezent am Zoll vorbeigeschmuggelt. Heute sind das vor allem gefälschte Markentextilien chinesischer Herkunft.
Wenn es sich um ein Produkt aus China handelt, so kann das sowohl Schmuggelware als auch Produktpiraterie sein. Die Ware gelangt über Los Angeles nach Mexiko. Das Freihandelsabkommen vereinfacht das Schmuggeln. Oder die Produkte gelangen direkt über die mexikanischen Pazifikhäfen ins Land. So kommen die gefälschten Textilien aus China hierher, oft ohne Etiketten. Aber die Waren haben bereits das Design von Yves Saint Laurent oder einem anderen bekannten Label. In Mexiko gibt es dann Unternehmen, die diese Waren neu etikettieren. In diesen Fällen handelt es sich um Piraterie und Schmuggel zugleich.
Der Sozialarbeiter Alfonso Hernandez aus Tepito findet, dass das Kopieren von Markenartikeln eine hohe Kunst sei, die man in seinem Viertel eben besonders gut beherrsche. Nicht ohne Grund kämen Großhändler aus ganz Mexiko und Zentralamerika, um hier Piratenware zu kaufen. Und längst gibt es auf dem informellen Markt eigene Labels, die für Qualität bürgen.
Ahora sí que los grandes piratas de este tianguis global.
Für die großen Piraten auf dem globalen Basar ist die Zukunft eindeutig der Handel mit Marken und Autorenrechten. Aber die Leute hier sind auch in der Lage, ihre eigenen Produkte zu schaffen. In Tepito bekommen viele gefälschte Marken erst den letzten Schliff. Dieses Plus ist eine wichtige Besonderheit des Viertels.
Dennoch habe die Produktpiraterie das Viertel eher ärmer gemacht als reicher, kritisiert Hernandez. Es werde länger gearbeitet, doch die Gewinne seien gering. Um der Konkurrenz ständig eine Nasenlänge voraus zu sein, öffnen Händler wie Pablo Perez schon in den frühen Morgenstunden ihre Stände. Immer häufiger begegnen sie dabei der Polizei, erzählt Pablo.
Zweimal schon haben sie mir meine Computer abgenommen. Die Apparate, die Rohlinge und die Masterkopien. Wir werden behandelt wie Kriminelle. Dabei arbeiten wir hart für unser Geld. Wir verkaufen ja nicht nur, sondern müssen danach die Ware für den nächsten Tag herstellen. Manche haben Maschinen und können schnell arbeiten. Andere haben nur einen Computer und das dauert lange. Ebenso lange, bis wir das Soll erfüllt haben.
Das Treiben professioneller Piraten-CD-Brenner kostet jährlich zehntausende Jobs, klagt die Musik- und Filmbranche. Gleichzeitig entstehen im informellen Sektor hunderttausende Arbeitsplätze. Eine Entwicklung, die in der mexikanischen Medienöffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Stattdessen plant die Regierung ein Gesetz, das Käufer und Verkäufer deutlich härter bestrafen soll. Eine Geste vor allem an die Industrienationen. Denn diese geben gern dem laschen mexikanischen Rechtsstaat eine Mitschuld am florierenden Piratenmarkt. Sozialwissenschaftler Alba jedoch meint, dass ein Gesetz allein wenig ändern könne.
Man kann das Phänomen nicht wie in einem Industriestaat angehen. In Mexiko gibt es viele Gesetze, die gar nicht angewandt werden. Seit 1993 zum Beispiel ist der Straßenhandel im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt verboten. Der Polizei gelang es aber nur, die Händler für einige Tage zu vertreiben. Vielleicht werden durch das Pirateriegesetz einige geschnappt, aber das wird keine grundsätzliche Lösung bringen.
Auch Händler Perez hat von dem Antipirateriegesetz gehört. Für ihn jedoch kein Grund, nervös zu werden.
Ja, das neue Gesetz wird uns treffen. Aber gleichzeitig brauchen die Menschen Arbeit. Also wird sich eine Lösung finden. Wir können nicht mit den großen Firmen konkurrieren. Aber die Welt besteht nicht nur aus diesen Unternehmen. Alle werden gebraucht. Bis zu den allerkleinsten Händlern, damit der Laden läuft. Oder nicht?
Eu venho há muito tempo querendo te ver, investindo o meu tempo pra te procurar. We'll be right back.
Ricardo Domenech. Ich bin in Brasilien geboren. Ich habe ein paar Bücher veröffentlicht. Ich habe ein paar Videos gedreht. Ich habe ein paar Performances gemacht.
Als DJ ist Ricardo Domenech in der Berliner Szene schon länger bekannt. In Dichterkreisen trifft man ihn jedoch erst seit kurzem. Mit seinem in Brasilien veröffentlichten Gedichtband Carta aos Anfíbios begann seine literarische Karriere. Inzwischen sind seine Gedichte sowohl ins Spanische als auch ins Deutsche übersetzt worden. 1977 in Sao Paulo geboren, lebte er in den USA und ist nun in Berlin gelandet. Für den Metropolenwandler stellt sich die Frage nach nationaler Identität nicht mehr.
Lateinamerikaner, was ist das? Ich hasse diese Worte, diese Frage von Identität. Aber ich finde diese Fragen, die sind falsch, die sind nicht wirklich wichtig. Brasilianer ist schon eine Abstraktion, eine schwierige Abstraktion für mich. Lateinamerikaner ist noch schwieriger. Es ist einfach unmöglich.
Surpreso é quanto a terra não me pertence. Que engraçado descobrir, mais uma vez, que trocar de país não significa trocar de corpo. E a mudança de língua é acompanhada pela permanência da produção da mesma saliva.
Überrascht, wie viel von der Welt mir nicht gehört. Wie lustig, wieder einmal zu entdecken, dass ein neues Land nicht mit einem neuen Körper einhergeht und dass Sprachwechsel begleitet wird von der fortwährenden Produktion desselben Speichels.
Ein Ortswechsel bedeutet kein neues Ich, der Körper ist noch immer der gleiche. Ricardo Domenech ist besessen von der Körperthematik. Sie findet sich durchgängig in all seinem künstlerischen Schaffen. Darauf gestoßen ist er in seinem Studium der Philosophie.
Ich habe ganz früh bemerkt, wie zum Beispiel in der Philosophie-Department in der Universität São Paulo Leute irgendwie rumlaufen oder rumliefen, wie sie einfach nur Kopf hatten und sehr ganz Descartes-mäßig diese Dichotomien, die trennen Körper und Geist und Körper und Kopf.
Die ewige Trennung zwischen Körper und Geist lehnt Domenech kategorisch ab.
Ich sehe die Linie nicht, so die Linie ist einfach nicht da für mich jetzt. Ich versuche es nicht mehr zu schmelzen. Für mich ist es schon geschmolzen. Es ist einfach nicht mehr da.
Diese Position bezieht Domenech auch aus dem Theater. In Brasilien war er Mitglied einer Tanzgruppe. In deren Stücken spielte die reine Körperlichkeit als Ausdrucksmittel die Hauptrolle.
Das war für uns nicht Tanz, einfach schöne Bewegungen zu machen. Als für mich Dichtung nicht mehr einfach schöne Wörter oder schöne Sätze zu schreiben ist. Wir wollten einfach zeigen, wie die Körper arbeiten. Weil Stücke, die wir gemacht haben, das war manchmal das Ziel. Wir wollten einfach zeigen, wie der Körper arbeitet. Und das war unser Material, der Körper. Wir wollten keine Bilder mit dem Körper machen, aber sonst der Körper als Bild selbst zeigen.
Als Cineast liebt Ricardo Domenech das Medium Film. In Form von eigenen Videoperformances experimentiert der Dichter hier bewusst ohne Sprache.
Ich war ein bisschen müde von Wörtern und wollte eine Pause von Schreiben machen. Ich habe angefangen, diese ganz schweigsame Videos zu machen.
In der Debatte ist er gar nicht schweigsam. Der kulturelle Interventionist provoziert gerne mit polemischen Aussagen und bringt sich dadurch ins Gespräch. Inzwischen ist sein Bekanntheitsgrad vor allem in Brasilien gestiegen. So weit, dass sogar seine ersten Gedichte theatralisch inszeniert wurden. Und zwar von der Gruppe, in der er früher selbst getanzt hat.
Die Texte sind einfach nach Hause gegangen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.